Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und frage mich heute, ob aus dem Internetphänomen der Tradwives mittlerweile eine politisch extrem bedenkliche Bewegung geworden ist, die Frauen nicht nur in stereotype Rollenbilder drängt, sondern auch dazu beitragen soll, dass möglichst viele weiße Kinder geboren werden, wie es rechtspopulistische Parteien wie die deutsche AfD, aber auch die heimische FPÖ und natürlich ganz stark die Trump-Administration und speziell dort J.D. Vance propagieren. Und ja, ihr habt's recht, ich habe das Thema schon mal besprochen, aber das ist lange her. Gerne auch nochmal nachhören mit Mari Lang. Und inzwischen ist auch einiges passiert, unter anderem in den USA. Und heute geht es stärker um einen gesellschaftspolitischen Überbau. Daher freue ich mich sehr auf meine Gästin und schön, dass sie sich Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Philosophin, Autorin und Moderatorin Dr. Catherine Newmark.
Hallo.
Liebe Catherine, bevor wir sozusagen politisch werden, vielleicht eine kurze Einordnung von dir. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir Tradwives sagen oder diesen Hashtag StayAtHomeWife? Was ist denn das aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, es bezeichnet eigentlich mehrere unterschiedliche Dinge. Es bezeichnet einerseits ein Social-Media-Phänomen, ein Instagram-Phänomen, was sehr spezifisch modern und zeitgenössisch ist. Also Frauen, die eine gewisse Fantasie von sogenannt retrospektiver, so nostalgischer Weiblichkeit inszenieren, aber auch natürlich gewinnbringend kommerziell mit modernen Mitteln inszenieren. Ich glaube, das ist ein sehr spezifisch modernes Phänomen. Davon gibt es aber wiederum verschiedene Subgruppen. Es gibt die Gruppe derer, die das tatsächlich sehr stark ideologisch vertritt, während andere, wo es auch eine religiöse Komponente hat, gerade in den USA, und dann andere, für die ist das so eine Art von ist einfach so eine Subgattung des Online-Influencertums. Da gibt es auch die Stay-at-Home-Girlfriend, die im Prinzip einfach einen Mann hat, der irgendwas tut, und dann geht man halt mit diesem Mann mit und Instagramt darüber. Das kann man auch machen. Und dann gibt es, glaube ich, die Stay-at-Home-Wife, die nochmal wirklich vielleicht das Gleiche ist und sich überschneidet, aber erstmal eigentlich eine relativ banale Sache beschreibt, nämlich eine Frau, die zu Hause bleibt, wäre im Fall einer Ehe und Kinder. Das ist etwas, was historisch überhaupt nicht unerhört oder neu ist.
Na, dann kommen wir doch gleich mal zu der Kontroverse, die im Feminismus dann eine Rolle spielt. Tradwives thematisieren, zumindest die ich sozusagen verfolge oder mit denen ich mich beschäftige und beschäftigt habe, die thematisieren das teilweise auch auf ihren Social-Media-Kanälen, sozusagen, dass der Feminismus zwar scheinbar ja immer alle Lebenskonzepte und Entscheidungen von Frauen gutheißt, außer man entscheidet sich dafür, eine Tradwife zu sein. Und natürlich an einem Punkt haben sie da nicht ganz unrecht, weil eigentlich sollte man ja alle Konzepte unterstützen oder eben diese Wahlfreiheit immer auch gelten lassen. Siehst du das sozusagen wie die Argumentation der Tradwife selbst, oder was ist das Problematische an dieser Wahl?
Ich glaube, sie wird dann problematisch, wenn sie ideologisch vertreten wird, und sie wird auch in gewisser Weise, also ich habe viele auch Kritiken an dieser Instagram-Nummer, dieser Inszenierung von Nostalgie, wobei man kann die auch irgendwie scherzhaft und lustig finden. Ich glaube tatsächlich, dass das Argument einerseits stimmt, dass es natürlich eine freie Wahl braucht, oder wir wären dankbar, wenn jede freie lebensgestalterische Wahl gleichermaßen anerkannt würde. Andererseits bewegen wir uns doch in einem Kontext der Geschichte und der überkommenen Geschlechterbilder, wo nicht jede Wahl gleichermaßen unschuldig ist. Und ich glaube, auch das Argument wird oft relativ stark instrumentell benutzt, um quasi Kritik auszuschalten, gerade wenn man eine doch eher rechte und reaktionäre Ideologie vertritt, wird dann gesagt, ja, aber das ist die Freiheit, die ihr meintet. Und ganz ehrlich gesagt, das kennen wir von jeder rechten oder reaktionären Ideologie, von den Rechtsradikalen, ebenso wie von den Islamisten, ebenso wie von den fundamentalistischen Christen, dass sie sagen, also dass sie so Vokabular der Postmoderne oder der Moderne, der Aufklärung sich aneignen und sagen, ja, das ist ja alles relativ, unsere Lebensweise ist unsere Lebensweise, die müsst ihr auch anerkennen. Also da gibt es so eine Art von oft, glaube ich, so eine Art von Missbrauch der grundsätzlichen Idee von Freiheit und Aufklärung und jeder ist seines Glückes Schmied. Das tun sich dann ganz gerne auch reaktionäre Bewegungen anheften, die eigentlich nicht wirklich auf Freiheit abzielen.
Ja, klar. Also es ist ja, wie soll man sagen, zusammengefasst, dem Patriarchat ist natürlich immer recht, wenn Rollen, wo man die Frauen eher als dienende und reproduzierende und objekthafte Person definiert, wenn das bitte so bleibt. Ich habe mir angeschaut, du hast einen Text geschrieben, der ist schon 2020 erschienen in der Deutschen Zeit, sozusagen bevor der große Hype dann nochmal durch Corona auch kam und sich ganz viele dachten, ich inklusive, naja, vielleicht ist das eh eigentlich besser und schöner und fürs Leben irgendwie interessanter, wenn man sich eher zu Hause aufhält und eher selber Sauerteigbrot macht, weil das mit dem Feminismus, das geht sich eh nicht aus mit der Gleichstellung, weil Gender Pay Gap und so weiter. Und du hast das auch ein bisschen so angedeutet, dass man halt, dass sich die Wirklichkeit für Frauen so dargestellt hat, dass es halt Arbeits- und Familienleben so schwer vereinbar lässt. Also du hast mehr geschrieben in dem Text, komme ich dann auch noch dazu, aber mit dieser, dass diese konstante Erschöpfung natürlich, dass die Tradwives da einen Sehnsuchtsort generieren, wo man, auch wenn man zutiefst feministisch ist, auch durchaus abgleiten kann, spreche ich aus Erfahrung. Wie würdest du denn heute drauf blicken, sozusagen 5 Jahre danach?
Ja, lustigerweise, ich habe jetzt auch diesen Text nochmal durchgelesen und mich jetzt auch nochmal so ein bisschen durchs Internet geklickt, was ja immer eine ungesunde Sache ist, aber was man trotzdem manchmal so tut, und geguckt, wo sind wir, wo stehen wir heute? Und ich finde, wir sind nicht wesentlich weiter oder woanders. Also es gibt immer noch die eher harmlosen sexy Inszenierungen von traditioneller Weiblichkeit und die gar nicht so harmlosen, sehr religiösen oder sehr rechtspolitischen Inszenierungen einer natürlichen Geschlechterordnung. Also das Spektrum scheint mir immer noch relativ ähnlich zu sein. Es scheint mir immer noch, und das finde ich ist auch mal etwas, was man so diskutieren könnte, es ist immer noch ein Phänomen des Internets, und zwar des Internets als globaler Maschine, die aber doch in einem massiven Umfang aus Amerika irgendwie gefüttert wird und wo wir jetzt alle über Tradwives nachdenken, obwohl die alle irgendwie jenseits des Teiches sitzen. Also ich weiß, es gibt auch einige britische Tradwives und mittlerweile kann man das auch in deutschsprachigen Landen, aber sozusagen die überwiegende Anzahl dieser Influencerinnen kommen zumindest aus der Anglosphäre, wo teilweise, und das finde ich ist, wenn wir über Feminismus reden, sowieso immer was Interessantes, dass da tatsächlich wir haben ganz oft so eine Art von Kultur- und Theorieimport aus, also wir beschreiben Dinge in unserer Welt, in unserem Leben mit Begriffen, die aus den USA stammen, mhm, oder manchmal auch Begriffen, die aus Frankreich stammen oder aus England. Aber ganz genau so wie in den USA oder wie in Frankreich oder England ist es hier nicht. Also es ist auch in Deutschland nicht ganz genau gleich wie in Österreich. Ich finde, man muss immer so ein bisschen soziologische Präzision anwenden. Und das ist bei diesem mittlerweile sehr globalen Austausch von so feministischen und antifeministischen Ideen gar nicht immer gegeben. Und ich glaube, dass die amerikanischen Tradwives auf eine Art und Weise auf etwas reagieren, was sicher in gewisser Weise verallgemeinerbar ist in der westlichen Welt, aber auch sehr spezifisch amerikanisch ist. Also sie reagieren einerseits auf relativ starke religiöse Traditionen, die eine starke, auch weibliche Rolle propagieren, diese ganze evangelikale Christentum, auch die ganzen fundamentalistischen Strömungen, die sie da haben. Und sie reagieren sehr stark auf diesen absolut durchgedrehten neoliberalen Wahnsinn, dieses Hamsterrad. Und das scheint mir, ich weiß nicht, ob das vor 5 Jahren besser oder schlechter war, also ob das jetzt schlimmer geworden ist, aber auf eine Art und Weise ist ja die Tatsache, dass diese Tradwives überall auftauchen und irgendwie offensichtlich auch ein Interesse an ihnen besteht, das weist doch darauf hin, dass die Leute irgendwie erschöpft sind, weil das, was sie gerade leben an sozusagen jetzt nicht ideologisch abdriftendem oder sich explizit als Gegenkultur inszenierender, sondern einfach als so normaler Realität, scheint ja offensichtlich problematisch zu sein. Jetzt müssen wir uns fragen, warum ist das problematisch? Ich glaube, es ist analog problematisch hier wie dort, es ist aber nicht unbedingt ganz genau gleich.
Ja, ich meine, du sagst was, finde ich ganz interessant, ist nämlich, dass man aufpassen muss, dass man da präzise bleibt. Und das stimmt natürlich allein, dass wir den englischen Hashtag dafür verwenden, und zwar alle, inklusive der Bild-Zeitung. Also, dass es gar kein Äquivalent gibt, sozusagen, was wir jetzt im deutschsprachigen und oder im europäischen Raum, naja, England gehört auch noch zu Europa, aber im deutschsprachigen Raum irgendwie betrachten, ist natürlich interessant. Und das andere, diese Erschöpfung, ich glaube übrigens, dass es seit und durch und nach Covid schon nochmal gerade, was es sozusagen dieses Kapitalistische, dass das nochmal stark angezogen hat, inklusive der Botschaft, dass wir in Europa aber ohnehin viel zu wenig arbeiten, viel mehr machen sollten. Also ich glaube, dass sozusagen dieses Erschöpfungsrad sich schon nochmal ordentlich dynamisiert hat. Nichtsdestotrotz glaube ich ja tatsächlich, also wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie leben Frauen in Österreich, wie viele arbeiten, in welcher Art und Weise, hat sich das Phänomen noch nicht bis in den Alltag durchgeschlagen. Also so viel, glaube ich, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Aber das, was du auch sagst, dass es eben diese Erschöpfung gibt und dass man sich dort woanders hinwendet, weil wir alle haben ja nur ein Leben. Und das ist schon die Frage, was tut man damit? Aber ist es dann politisch überhaupt so gefährlich?
Ich finde, das ist eine Einschätzungsfrage. Und ich finde immer Einschätzungsfragen, dass gerade heute, aber eigentlich immer Prognosen, ist etwas politisch gefährlich. Also ist es gefährlich? Ich glaube, das ist immer so diese Einschätzung, wie gefährlich ist etwas politisch gerade, finde ich total schwierig. Also ich weiß auch gar nicht so ganz, wie dringend brandgefährlich der gegenwärtige Rechtsruck ist. Also natürlich finde ich ihn beunruhigend, aber ich weiß, also ich kann es schlecht einschätzen, sind wir schon in Weimarer Verhältnissen. Ich finde, da ist immer sozusagen die historische Brille. Also die Gegenwart einzuschätzen, finde ich eh generell einfach total schwierig. Aber gefährlich, finde ich, ist die reaktionäre Gender-Ideologie in gewisser Weise schon, insofern sie nämlich, und zwar genau in dem Moment, wo sie sich verknüpft mit einer sehr viel breiter als jetzt nur in rechtsfundamentalistisch-christlichen Kreisen vorhandener sozusagen Wunsch nach Gottes, sozusagen nach einem unter Gottes Gnade stehenden Leben, sondern wenn sich das verbindet mit einem Gefühl der Unzufriedenheit, was viel breitere Schichten erfasst. Also wenn jetzt sozusagen, also ich würde die Situationsbeschreibung, würde ich halt so sagen, dass wir haben jetzt irgendwie so ein paar Jahrzehnte Feminismus. Das war irgendwie irre erfolgreich, aber auch schwierig und erschöpfend. Und es hat irgendwie, also es hat zu ganz veränderten Verhältnissen geführt, was jetzt sozusagen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern betrifft. Aber es hat eigentlich mehr Baustellen und Fragen offen gelassen, als es Antworten gefunden hat. Also wir sind relativ schnell übergegangen von einem Ideal der Arbeitsteilung, also was so in den 50er Jahren sehr stark propagiert wurde, also Frau bleibt zu Hause, Mann geht arbeiten, was schon ein paar Jahrzehnte und Jahrhunderte davor auch stark propagiert worden war, sozusagen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, sind wir übergegangen zu dem Ideal der Gleichberechtigung, dass wir machen den Abwasch zusammen. Ist es bei den meisten Paaren so, dass das nicht sehr gut funktioniert. Also entweder es ist zu viel Abwasch da, weil irgendwie beide arbeiten. Also es gibt, kennst du das, den Aufsatz von Heide Luthor? Da hat man einen sehr schönen Aufsatz geschrieben über, da ist mir jetzt gerade der Titel entfallen, aber die hat einen Aufsatz geschrieben, in dem sie einfach mal durchgerechnet hat, was eine durchschnittliche Familie in den 70er Jahren gearbeitet hat und heute. Also zwei Erwachsene, also ein Mann und eine Frau, wie viele Wochenarbeitsstunden haben sie geleistet? Naja, 40. Eher 40, sie 0. Mhm. Heutzutage ein Paar, wenn sie es irgendwie extrem progressiv, emanzipatorisch und verständnisvolle Arbeitgeber haben, was ist es dann? 32 plus 32? Dann sind wir bei 64. Das ist irgendwie anderthalb Mal so viel. Nee. Also es ist wahnsinnig wenig Zeit, um dieses kleine, das bisschen Haushalt und das bisschen Kinder noch wegzuorganisieren. Und da sind alle total erschöpft. Und das ist ein ganz verallgemeinerter Zustand. Und wenn jetzt aber Und dann kann man natürlich Fantasien und Nostalgien entwickeln, man kann fetische Spiele machen und Petticoats anziehen und das damit irgendwie lustig umgehen. Oder man kann eben vielleicht dann auch in die Arme fallen von eher rechtsradikalen, sehr genderreaktionären Kreisen, die einfach sagen, wir machen das wieder, wie es früher, wohlgemerkt ja auch nie war, aber die haben so eine Idee von, wie es früher mal besser war und so machen wir das jetzt. Und da finde ich es gefährlich, aber das ist sozusagen ein Rand, wo es gefährlich ist. was es erstmal ist, ist ja eine Art von Faszination für ein Phänomen, weil es offensichtlich, wir sind alle anfällig dafür, weil wir alle irgendwie merken, wir sind erschöpft und der Alltag ist irgendwie anstrengend, oder?
Ja, das finde ich auch. Also das ist ja auch meine Selbstbeobachtung, die ich jetzt schon nicht mehr habe, aber die tatsächlich in dieser Corona-Zeit schon quasi sehnsüchtig war. Und ich hab eine Lieblings-Shredwife, die ist eh riesengroß, heißt Ballerina Farm. Und die macht das total geschickt, weil die hat nämlich eine Ästhetik, nicht so, ich ziehe Petticoat an und so und quasi ironisiere,
viel, ne?
Sondern die kann es richtig, so dass man sich wirklich denkt, wow, allein diese Küche, wenn man dann recherchiert und draufkommt, okay, das ist eine steinreiche Familie, weil irgendwie der Schwiegervater irgendwelche Airlines hat und das kostet alles 100-mal so viel. Also das ist sozusagen wie eine Mogelpackung, die mir da präsentiert wird. Aber die hat 8 Kinder, schöne weiße Kinder. Aber die hängt und ist, ich glaube, ist eine mormonische Umgebung, da in Utah sind ja, glaube ich, recht viele, aber die lässt das nicht so raushängen. Also die will jetzt niemanden bekehren und so, die sagt immer nur, das ist halt irgendwie sehr schön und alles from scratch. Also die macht alles irgendwie von die Cornflakes und was auch immer. Und was es, glaube ich, anspricht und das ist, also ich bleibe jetzt nochmal beim Politischen, weil ich glaube, davon wird sozusagen eine große Masse an Menschen angesprochen. Einfach von diesem Lifestyle, von dieser Natürlichkeit, von diesem entspannten Leben, das hier gezeigt wird. Da kann ich mich auch mal gut entspannen, wenn ich nach einem gestressten Arbeitstag dann zu Hause bin, weil dann schaue ich mir das vielleicht gern an. Aber dieses, ja, was ist denn der Wert meines Lebens? Wofür bin ich eigentlich da? Ich habe für meine 2 Kinder leider nicht so viel Zeit und die müssen die Cornflakes von Kellogg's nehmen und ich kann ihnen selber keine basteln. Aber natürlich ist es sozusagen, ich glaube, es ist ein stufenweises sich schon dort irgendwie ein bisschen hinwenden. Und dann ist halt die Frage, einerseits algorithmisch ist die Frage, wie weit ist es dann, also wann greifen dann die Algorithmen von, keine Ahnung, von der FPÖ, von der FDP, von irgendwelchen anderen rein und beeinflussen mich da auf einer politischen Ebene? Also ich weiß nicht, wir können den Prozess nicht nachzeichnen, aber ich finde, das ist eine Grauzone.
Ja, aber ich finde ja Ballerina Farm auch total interessant, aber auch, also erstens mal, wie gefährlich ist das wirklich, weil wer von uns hat das Geld, sich eine Farm zu kaufen und so weiter? Also es ist nicht ein besonders realistischer Abflug, den man sich da vor Augen führt. Also es ist so es ist auch eine Luxusfantasie, also wie wir immer ja gerne die Villen der Reichen und Schönen uns anschauen. Und sie sind reich und schön, diese Familie. Sie backt ja dann auch immer mit, sie hat immer irgendein Baby vor den Bauch gebunden, was ich wahnsinnig anstrengend. Also ich finde diese Pride Wives mit den sehr, sehr vielen Kindern, die führen mir als Mutter von 2 Kindern immer vor Augen, also das, was der irre Preis ist, dieser traditionellen Weiblichkeit, nämlich diese vielen Kinder, also was einen das, also das ist einfach erschöpfend, das ist rein körperlich erschöpfend und es ist auch erschöpfend, an die Mutter selbst zu schlagen, wenn man ein Baby vor den Bauch gebunden hat. Aber bei der Ballerina-Farm finde ich es auch noch lustig, weil da zeigt sich doch auch das spezifisch Moderne an dem Phänomen. Weil was sie ja macht, ist, dass sie geht nicht in die 50er Jahre zurück, wie viele diese Petticoats in den perfekten kleinen Küchen mit den perfekt geschminkten, lackierten Nägeln. Und dann, das ist eine 50er Jahre Werbefantasie. So waren die Frauen in den 50ern auch nicht, aber so war die Werbung in den 50ern. Als man versucht hat, die Frauen zurück an den Herd zu kriegen, hat man so Werbung gemacht. Und das heißt, das ist sozusagen die Imitation von etwas, was eh schon künstlich war. Was Ballerina Farm macht, ist nochmal was anderes. Sie spielt so die Klaviatur, die ganz stark, die da oft auch mit drin ist, nämlich einerseits so etwas wie eine Sehnsucht nach zurück aufs Land und in die Natur. Das haben wir immer, also seit es die Moderne gibt, also schon seit dem 19. Jahrhundert, wollen die immer alle wieder zurück in Land und in Natur. Also warum meinst du, gibt es so viele romantische Dichter, die in die Natur wollen? Naja, weil sie mittlerweile Fabriken in den Städten haben. Ja, darum wird das gesungen. Also sie geht zu den Kühen zurück, also Naturverbundenheit. Sie ist auch ganz stark in dem Trend drin, der natürlich auch viele haben, also auch die Petticoat-Küchen haben, dass dieses wieder handwerklicher zu sein. Also ne, wir haben jetzt flächendeckend industrielle Nahrungsmittel und alles in Dosen und in Verpackungen. Und wir haben Küchenhelfer, aber wir haben Supermärkte, wo das alles billig zu haben ist. Aber dann möchten wir jetzt wieder Feinkostläden, wo das Olivenöl ganz besonders ist. Und das dieser Trend, der wird ja, also dass man Sachen wieder mehr von Hand macht und wieder mehr auf Produkte und Qualität achtet, das ist so ein Fetisch im bürgerlichen Milieu, auch schon seit Jahren, der nicht unbedingt an Tradwives hängt, aber das bedient sie auch. Was sie nicht bedient, und das ist eben typisch, finde ich, für die Instagram-Generation, oder das zeigt, warum sie modern ist, sie zeigt eben diese Farm. Das ist, was man im alten Sinne ein ganzes Haus nennt. Das ist, wie die Gesellschaft vor der Moderne war. Dass nämlich eine Familie, ein Hausherr seine Ehefrau, die Hausherrin ist, also ein Chefpaar einer riesigen Schar von Kindern und Bediensteten und Gesindel vorsitzt, das dann mit ihnen Gesinde vorsitzt, ja. Was ihnen dann die Kühe melkt und all diese Dinge tut. Und wenn man ein bisschen nachliest, es gibt ja Porträts von dieser Ballerina-Farm, natürlich haben die Weißen zig Angestellte. Man kann ja eine Farm, wenn man auch noch Kinder hat, nicht allein. Also das kann man weder allein noch zu zweit betreiben. Das heißt, hier reden wir von einem klassischen bäuerlichen Großbetrieb. Das gab es also vor der Moderne, vor dieser Vereinzelung in so Kleinparzellen, Familien von Mama, Papa und zwei Kinder. Wie es früher war, aber das zeigen die nicht. Die zeigen nicht, dass sie zurückgehen in eine Zeit, wo es eine Hierarchie, also wo nicht nur eine Geschlechterhierarchie ist, sondern auch eine soziale Hierarchie in diesen ganzen Häusern, in diesem ganzen Hof, in diesem 18. Jahrhundert-Welt, wo es immer Leute gibt, die so sein Bedienstete sind. Das zeigen sie nicht, weil offensichtlich das kommt nicht gut. Das finde ich eben faszinierend. Also was wird gezeigt und was wird versteckt?
Ja, aber das finde ich total interessant, weil ich komme genau von so einem Hof, nur in echt und ohne Personal. Also ich komme von einem Bauernhof. Wir waren 7 Kinder, ich bin die Jüngste. Und meine Eltern fielen genau in diese Phase hinein, wo man eben keine Knechte mehr hatte, wo es schon natürlich viele Maschinen gab, aber eigentlich noch nicht so viele, dass das alles von allein funktioniert. Und Gott sei Dank war ich die Jüngste, weil deswegen alle meine Geschwister schon vorher arbeiten mussten und für mich blieb nicht mehr Gott sei Dank so viel über, weil es inzwischen schon ein bisschen Technik gab. Aber das ist sowas von überhaupt, also sozusagen, dass das eine ist, wie wenn ich mir das anschaue, ich habe gerade heute ein Video von ihr gesehen, was natürlich auch toll hinterlegt ist mit Musik und wo sie dann diesen Kuhstall, also die Kühe füttert oder whatever. Und das ist wie Science Fiction für mich jetzt als Zuseherin, weil das ja eben gar nichts damit zu tun hat.
Ja, das ist eben total interessant, weil du beschreibst jetzt auch so Zustand, wo das Modell irgendwie noch da ist, dieser Großfamilie, die einen Hof betreibt und aber gleichzeitig die Knechte sozusagen, die von früher ersetzt sind durch Maschinen, also es nicht mehr über die enge Kernfamilie hinausgeht. Also das ist ja eigentlich interessant, weil das ist irgendwo zwischen diesem traditionellen großen Bauernhof und der modernen Kleinfamilie irgendwo. Ne? Das sind diese bäuerlichen Großfamilien, wo die wahrscheinlich dann eben auch schon in so einer totalen Überarbeitung landen, weil quasi die Maschinen ja auch nicht alles ersetzen können an dem, was man früher vielleicht noch in größeren Verbänden und Verbünden irgendwie gearbeitet hat. Also ich weiß schon, dass es immer unterschiedlich reiche und Großbauernfamilien gab, aber es gibt bei dieses schöne Buch von Evke Rulfkes über Rulfkes? Evke, ich weiß nicht mehr.
Evke Rulfkes, glaube ich, heißt Rulfkes, sie.
Genau. Von Evke Rulfkes, die Erfindung der Hausfrau, wo sie ja diesen Prozess sehr schön nachbeschreibt und dann eben aber auch der Ausgangspunkt, von dem sie ausgeht, ist sozusagen um 1800 die Hausherrin eines großen Hauses. Natürlich ist das dann eben schon so, das sind natürlich Großbauern, reiche Bauern, aber da ist die Hausmutter tatsächlich auch eine machtvolle Figur mit einer sehr spezifischen Rolle, aber tatsächlich ist sie die Managerin des gesamten Hofes mit sehr viel Gesinde, vielen Kindern, der Mann hat seine Rolle, aber sie hat eben diese Managerrolle. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist Ballerina Farms genau sowas. Sie ist eine Managerin eines Großbetriebs, so wie es die Hausmutter auch ist.
Ja, und es ist aber in der Ästhetik so, dass es die Bilder, die wir auch dank Werbung und Idealisierung und Idyllisierung von landwirtschaftlichem Leben und Produkten, bei uns ist ja jede Milchwerbung wird aus einer Kanne uns vorgeführt, auch wenn das seit 100 Jahren nicht mehr so ist oder seit 50 Jahren nicht mehr so ist. Also das passt gut hinein in das, was wir sowieso vorgestellt haben, bei uns abgespeichert haben. Das ist das schöne Leben. Und
genau, und es ist so eine Mischung aus alt und neu und so und Retrofantasien. Es ist nichts daran ist original, oder?
Ja, nein, eh nicht. Aber es ist eben, also ich glaube, es ist deswegen so eine spannende und vielleicht auch trotzdem politisch explosive Mischung, weil eben, wie du vorher auch gesagt hast, die Erschöpfung ist real und die Ausblicke sind nicht rasend interessant, weil nicht wahnsinnig viel weitergeht. Ich glaube, der Gender Pay Gap ist in Österreich gerade bei 18 irgendwas Prozent. Das stagniert und irgendwann in 130 Jahren gibt es vielleicht Gleichstellung. Und die Pension ist auch, kann man auch vergessen, unter anderem, weil die Frauen so viel Teilzeit arbeiten. Also sozusagen, es geht ja jetzt fundamental nicht so wahnsinnig viel weiter. Und dann kommen diese Bilder dazu, von denen wir abgespeichert haben, das ist auch ein Lebenskonzept. Und dann kommt was dazu, was ich glaube, und dann kommt das Politische noch dazu. Und das würde mich schon auch noch interessieren, ob es dann nicht für Menschen, also nicht eben nur in den USA, sondern wo es auch eine rechts- und vielleicht auch rechtsextreme Richtung gibt, die das toll finden. Hier gibt es eine weiße Frau mit 8 Kindern, die den Archetyp, den vermeintlichen einer Frau repräsentiert. Und wir in Österreich, wir haben die Identitären, die haben die ganz klare Agenda, die weiße Rasse in Österreich, in Europa, im deutschsprachigen Raum, und ich sage Rasse jetzt bewusst, auch wenn ich weiß, dass es ein problematischer Begriff ist, sozusagen zu fördern. Und warum nicht über Algorithmen oder andere Möglichkeiten zu sagen, ja, haben wir nicht ein Match zwischen Protagonistinnen wie dieser oder österreichische oder deutsche Tradwives und unserer politischen Agenda, dann können wir hier nicht einen Hebel ansetzen.
Dass man das sozusagen ästhetisch, also eine ästhetisch hübsche Variante dann hat dieses reaktionären Bildes, was vielleicht sozusagen erfolgreicher ist, als was man jetzt schon seit Jahrzehnten sagt, die Akademikerinnen müssen mehr Kinder haben, ja, und die haben genau. Nicht mehr genug Kinder und es reproduziert sich hier nicht die autochthone Bevölkerung, also diese ganze Verschwörung vom Bevölkerungsaustausch. Ich finde das interessant, natürlich ist es wahrscheinlich anschlussfähig, und wenn die darauf kommen, also das ist ja etwas, was rechtsextreme Parteien auf jeden Fall vertreten, auch durchaus dieses Geschlechtermodell. Und natürlich kann man sagen, wenn man das auf Instagram 100.000-fach glamorisiert, ist es so eine Art von Falle. Was ich interessant finde, ist, in den USA zumindest scheint es mir, also es gibt einen rechtsextremen Rand, der sozusagen auch mit White Supremacy einhergeht. Nebst dem, dass es eben diesen großen religiösen Bereich gibt, den ich auch recht gefährlich finde. Aber was mir der Fall zu sein scheint in den USA, ist, dass es nicht ein ausschließlich weißes Phänomen ist. Es ist lustig, um mich nochmal auf den Stand zu bringen, jetzt seit meiner Beschäftigung zuletzt vor 5 Jahren, habe ich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch zum Beispiel nochmal einen sehr lustigen Podcast gehört von Trevor Noah, dem ehemaligen Host der Daily Show, diesem halb Schweizer, halb Südafrikaner, der zusammen mit seiner ebenfalls schwarzen Co-Hostin mit einer Journalistin über das Phänomen Tradwives spricht. Und diese schwarze Co-Hostin, die erzählt relativ viel, wie gerade in den USA natürlich gerade diese schwarzen Milieus sehr starke Tradwife-Assoziationen haben, also sehr starke so Stay-at-Home-Wife-Traditionen auch, und auch, dass dieses Tradwife-Phänomen sich da auch recht stark ausbreitet. Also es gibt das offensichtlich durch alle sozialen oder in den USA sozusagen unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen, die in den USA ja immer sozusagen ein bisschen separat betrachtet werden. Das scheint irgendwie durchzugehen, die Faszination dafür. Also es gibt sicher diesen White Supremacist Aspekt, aber darauf beschränkt es sich nicht, was ich noch interessant finde.
Ja, das finde ich total interessant, und lustigerweise ist mir überhaupt keine einzige, also ich weiß, dass es dann in der schwarzen Community diesen Trend auch gibt und dass er eben dann eine Stay-at-Home-Wife heißt, aber mir ist jetzt in meiner oberflächlichen Recherche vielleicht auch das noch gar nicht untergekommen, weil mich das schon interessieren würde, ob das sozusagen dasselbe nur in Schwarz sozusagen ist oder ob die einen anderen Fokus haben, weil ich glaube, dass da ja kulturell viel mittransportiert wird. Weißt du das?
Ich bin da auch nicht so ganz weit eingetaucht. Ich würde ja vermuten, dass der böse Algorithmus dir dann sozusagen, wenn du jetzt dreimal eine weiße Tradwife angeschaut hast, dann kommst du nicht weiter, so, da muss man irgendwie einen anderen Account anlegen. Das ist ja das, was einen so in diesen Bubbles gefangen hält. Was ich sehr interessant fand an diesem Podcast tatsächlich, ist, dass diese schwarze Co-Hostin auch nochmal so sehr von unterschiedlichen schwarzen Communities auch nochmal erzählt hat, also die West African Communities und so weiter, die karibischen, wo auch nochmal Weiblichkeit anders konnotiert ist, weibliche Selbstständigkeit, weibliche Submissivität, was also diese weibliche Unterwerfung, all diese Dinge, das ist halt wirklich, ich glaube, da muss man soziologisch spezifisch sein, bei den Mormonen, bei den Evangelikalen, bei einer westafrikanischen Diaspora und so weiter, also ich plädiere ja immer für soziologische Präzision, obwohl ich Philosophin bin und eigentlich immer nur über die großen Begriffe rede. Aber im Prinzip, glaube ich, muss man sich das kleinteilig anschauen. Also ich glaube, wenn ich ein rechtsradikaler Politiker bin, ehrlich gesagt auch, wenn ich ein religiös-fundamentalistischer Politiker bin, ein religiöser Fundamentalist, Muslim, Jude, Christ, whatever, will ich, dass sich meine Gruppe möglichst stark vermehrt und sozusagen dominant wird. Also da will ich kein liberales, modernes Melting Pot oder tolerantes, jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Und dann nutze ich das auch. Ich glaube nicht, dass diese White Supremacy der zentrale Aspekt an dieser Bewegung ist. Man könnte sie missbrauchen dafür. Ich glaube eher, dass sie noch auf einer viel allgemeineren Ebene wirklich dieses Unbehagen an der Moderne, das findet sich ja immer neue aus sozusagen, immer neue Arten, sich zu äußern. Man kann den Westen dafür verantwortlich machen, man kann die Juden dafür verantwortlich machen, man kann die Frauen, die Feministinnen machen, man wirklich sehr, sehr, sehr gerne dafür verantwortlich, dass die Moderne irgendwie schiefgelaufen ist. Und es stimmt ja alles nicht. Mhm. Aber es ist eine von vielen Optionen in diesem Spektrum, dass man Moderne macht das Leben kompliziert. Also bestimmt war es einfacher, als jeder seinen Platz hatte. Aber wir fanden es halt weniger schön.
Hm. Ja, außerdem, jetzt ist es halt mal so. Also das ist ja bei all der Romantisierung, was früher nicht alles irgendwie anders und besser, anders ja, aber besser, es ist irgendwie ein bisschen wurscht, ob es besser war, weil es ist halt heute so, wie es ist. Man kann es ja nur nach vorne versuchen, anders zu gestalten. Aber was ich mir schon auch denke bei diesem ganzen Trend, ist es am Ende einfach ein elitärer, europäisch und also sozusagen braucht man gewisse Ressourcen und Geld und überhaupt, damit man sich überhaupt damit befasst und ist es wahrscheinlich in weiten Teilen der Welt ohnehin, wie soll man sagen, Alltag, dass Frauen sich immer noch zu Hause um alles kümmern, nur nicht ohne Gesinde und auch mit zu vielen Kindern. Und das ist sozusagen ein Spotlight auf einen Sehnsuchtsort, auf einen virtuellen, den sich sowieso nur Menschen und Frauen leisten können gedanklich, weil sie eben gut ausgestattet sind?
Ja, logisch. Also ich meine, also absolut ist es nur eine elitäre Fantasie, weil also diese ganzen Tradwives auf Instagram, woher kommt eigentlich das Geld? Also gut, die monetarisieren das bestimmt, aber ich meine, man kann sich ja die Fantasie einer traditionellen Ehe, die ist ja nur da interessant, wo der Ehemann irgendwie wirklich am oberen Rand des Einkommensspektrums steht. Also sonst müssen halt beide verdienen. Und dieses Hausfrausein war immer ein Luxusphänomen in diesem Sinne. Also dass man nur und sich nur zu Hause verwirklicht und die Plätzchen besonders schön backt. Und wie du sagst, es ist weltweit noch anders. Und es ist ein bisschen wie das, was dieser unsägliche J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, über die Cat Ladies gesagt hat. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das noch drin haben oder nicht, aber der hat also sozusagen diese Vorstellung, die oft auch in rechtsreaktionären Kreisen ist, dass die Moderne uns Menschen vereinzelt hat und einsam gemacht hat und dass wir alle viel glücklicher wären, wenn wir in größeren Verbünden in älterer Weise zusammenleben würden. Das ist ein Teil davon und die Tradwives ist sozusagen die Inszenierung auch so einer Sehnsucht. Und das Lustige ist, in Realität gibt es ganz viele Orte, wo die noch so sind, genau wie du sagst. Also wo alle noch in größeren Verbünden sehr viel unfreier zusammenleben. Der Soziologe Janosch Schobin hat ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben über Einsamkeit, wo er dann so Feldstudien macht in Chile und ich weiß nicht mehr wo, aber wirklich sozusagen in verschiedenen Orten der Welt und wo er auch auf sehr traditionelle Ehen und Familienverbände trifft, wo die Einsamkeit eigentlich am größten ist.
Das wirklich?
Ja, und sie ist da, weil sie ist, es ist eine Erfahrung von Gewalt und von Unfreiheit, die radikal innerlich einsam macht, weil man wirklich auf sich gestellt ist, zum Beispiel als Frau mit gewalttätigen, alkoholisierten Ehemännern und sich durchschlagen muss. Und ja, man ist in einem großen Zwangsverband, aber das macht einen nicht einsam. Da ist sozusagen die Cat Lady, die sich entschieden hat, keine Kinder zu haben, die ist zwar wahrscheinlich abends einsam und trinkt ein Glas Wein, aber die ist trotzdem in einem ganz anderen, also die hat nicht diese metaphysische, oder beziehungsweise es ist nicht so, dass diese älteren Ordnungen per se besser oder weniger einsam sind. Das sind alles Fantasien darüber, wo man sich denkt, in der Gegenwart sind die Dinge schwierig, so wie es früher war oder es anderswo oft noch ist, war es bestimmt besser. Und wenn man das sich mal genauer anschaut, dann ist leider die Antwort regelmäßig nein.
Ich finde das total spannend. Du musst mir den Link schicken zu diesem Buch. Ich muss das unbedingt in den Shownotes noch verlinken, weil ich tatsächlich, glaube ich, denken sich das viele, diese Vereinsamung, die ja auch spürbar ist. Ich glaube, es hat mehr mit dem Internet zu tun und mit Social Media, dass wir und mit dem Rückgang an das der Bedeutung von Kirchen, dass wir so auf uns zurückgeworfen sind und mit Corona hat es vielleicht auch zu tun, aber dass sozusagen die letzte Idee, die wir vielleicht haben, war es nicht früher in der Großfamilie und mit dem ganzen Rundherum nicht besser, dass keiner Überprüfung standhält, das finde ich wirklich spannend und das möchte ich meinen Hörerinnen nicht vorenthalten. Eine Sache interessiert mich noch, die ich auch in deinem Text gelesen habe und wo ich sehr lachen musste, weil du da irgendwie schreibst, also sind die jetzt wirklich gefährlich oder ist es nur eine Subkultur von einer sexuellen, muss ich jetzt nachschauen, wie du es genau geschrieben hast. Also ist es nicht nur einfach irgendein Fetisch, eine erotische Subkultur, so hast du es benannt. Worauf sprichst du an in der erotischen Subkultur?
Naja, weil das lustigerweise, welches nicht in, also lustigerweise damals, was ich mir angeschaut habe, also ich hatte mir auch ein paar der Engländerinnen angeschaut und eben diese moderaten Amerikanerinnen, da ist einfach ein relativ stark, also da ist eben weniger dieses Unterwerfung unter Gott und Gottesordnung und der Mann ist halt der Herr im Haus, was bei den Mormonen und Evangelikalen relativ stark ist, sondern bei diesen Petticoat 50er Jahre Tradwives, die eben ihre Plätzchen so extrem gesund backen, da ist immer auch mit dabei die Sexiness, die Zeit, die jetzt sozusagen, seit sie nicht mehr ihren Bürojob haben und eben nur noch Plätzchen backen, haben sie auch viel mehr Zeit für ihren Ehemann, sie flirten und es ist eben ganz offen, es kommt in unterschiedlichen Formulierungen, ja, und dieses Submissive, die Unterwerfung und das ist einfach eine erotische Formel, es tut mir leid. Also ich meine, Unterwerfung unter reale Macht, die sozusagen missbräuchlich ist, gefällt niemandem. Das ist sozusagen, ob Ihnen das klar ist oder nicht, ist das so eine Art milde Art von Fetischierung, wie man sozusagen sowieso generell Fetische eben mit bestimmten Kostümen einhergehen und dieser Petticoat-Fetisch, den die dann alle haben. Also das ist alles eigentlich, hat dann oft, wie mir scheint, eher den Charakter einer erotischen Subkultur. Und das wird eben einfach so stark darauf abgehoben. Das sind eben nicht die mit den 10 Kindern. Das sind die mit dem Maximum 2 Kindern, die sie dann artig ins Bett bringen und dann können sie ihren Ehemann noch befriedigen sexuell, bevor sie alle schlafen gehen und so. Also das sind so, das ist, glaube ich, das sind wirklich die Retro-Fantasien auf die 50er Jahre. Und das scheint mir ist einfach so eine Art von, ich meine, das ist das andere Unbehagen. Da ist nicht nur die Überforderung der Unvereinbarkeit von Familie und Beruf drin, sondern auch diese vollkommene Überforderung dessen, dass wir eigentlich auch gar nicht mehr wissen, wie wir einander begegnen sollen. Also der Feminismus hat irgendwie gesagt, so wie es bislang war, ist es nicht gut, so wie es in den Filmen bis und mit in die 70er Jahre in den Filmen dargestellt wird. Also diese männliche Überwältigungsstrategie, ja, also nein heißt ja, so dieses alte Verständnis von Sexualität oder was alles Schwarzer beschreibt, dieser freudlose, ehrliche Sex, alles furchtbar, das wollen wir alles nicht mehr. Aber was genau wir wollen, darauf haben wir uns immer noch nicht geeinigt. Also wir wollen ein Ja heißt Ja und sozusagen ein selbstbewusstes Sex auf Augenhöhe. Und die allermeisten Menschen sind wahnsinnig davon überfordert, weil es sozusagen also zumindest scheint es sehr zu knirschen zwischen den Geschlechtern. Also man merkt es auch, dass sie ihre politischen Einstellungen sich sehr auseinander bewegen. Das ist ganz, ganz schwierig. Gerade die jungen Leute, wie kommen die überhaupt noch zusammen? Also A, standen sie eh sowieso nur noch in ihren Screens und B, wissen sie auch nicht, wer wen, wann, wie und mit welchem Recht ansprechen darf. Also es gibt keine realen Begegnungsräume mehr, aber es ist auch so unklar, ob man als Mann eine Frau ansprechen darf, als Frau einen Mann ansprechen, ist sowieso irgendwie peinlich. Also ist alles ganz, ganz schwierig geworden. Und die Rückkehr zu einer fantasierten älteren Ordnung, wo jeder noch seinen Platz, seine Rolle hat und sie den hübschen Rock anzieht und der ihr diesen Rock klopft, wann immer es ihm gefällt, das sind, glaube ich, auch eben sozusagen erotische Exit-Fantasien, also Fantasien, da erotische Fantasien, die sozusagen auch etwas vereinfachen, was kompliziert geworden ist.
Aber du machst jetzt dann noch mal eine Dimension auf, die ich noch gar nicht so parat hatte, dass es, und das stimmt natürlich, dass gerade die Generationen, die sozusagen, ja, Z und dann halt jetzt schon Alpha, dass es da meine Kinder,
rechnen mir das auch immer vor, diese Generationenbezeichnung, ich komme da immer nicht mehr nach, wo wir gerade stehen.
Nach Z muss man mit irgendwas wieder anfangen.
Okay.
Aber dass es da also tatsächlich politisch so weit auseinander geht, plus dass ich glaube, dass man schon merkt, dass die Männlichkeit tatsächlich ein Krisenherd ist, der sich einerseits möglicherweise noch in den letzten Trumps und Putins und so weiter ausdrückt, aber im ganz normalen Alltag junge Burschen und junge Männer entweder auf Andrew Tate hin tendieren oder ein bisschen lost sind. Und da, also nicht, passt nicht hinein, aber natürlich, wenn man ein Modell hat, wo die Rollen zumindest für diesen Moment irgendwie so aufgeteilt sind, dass man keine Fragen mehr und keinen Consent mehr und kein Dings mehr machen muss, sondern dass man einfach sagen kann, okay, das ist das Spiel und so spielen wir es und fertig, aus. Das ist natürlich entlastend. Und das kommt vielleicht noch als extra Gift zu diesem Tradwives insgesamt Phänomen noch dazu, dass es natürlich dich auch entspannt, unter Anführungszeichen, von vielen Dingen, die man sonst jetzt immer aushandeln sollte.
Ja, aber da finde ich, da bin ich mir eben nicht hier sicher, wie gefährlich ich es dann finde. Da finde ich es dann eben fast wieder eher niedlich, weil ich meine, fetischhafte Sexualität oder sexuelle Fetische, also da braucht es immer relativ viel an vorgängiger Aushandlung. Das sind sozusagen schon...
Nein, ich finde es auch nicht gefährlich. Das finde ich auch nicht gefährlich.
Das sind dann sozusagen, das sind tatsächlich frei ausgehandelte, also das ist so ein bisschen wie der SM-Vertrag. Also so, wir wollen jetzt diese Rollen leben, das machen wir jetzt. Und wenn es nicht mehr passt, dann macht man das auch nicht mehr. Also da glaube ich, und ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, auch noch total interessant. Also ich finde auch, dass die Männer total lost sind. Und ich glaube, man kann zwei Thesen dazu fahren. Also das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber wenn wir biologistisch sind, sagen wir, es ist etwas am Mann, das ist problematisch, dieses Testosteron. Biologismus ist jetzt nicht gerade à la mode, das sollten wir nicht tun. Oder wir sagen, wir haben Männer nicht in dem Umfang mitgenommen und jetzt denken Frauen wieder, oh, hätten wir es nochmal besser und schöner machen sollen für die Männer, unseren Feminismus, und das ist vielleicht auch eine Selbstüberforderung. Aber faktisch, vielleicht haben die Männer es einfach auch verschlafen, mitzugehen in die Moderne. Aber in aller Regel nimmt man das ja wahr, dass die Jungs in den Schulen, dass da ganz viele Probleme sind, die aber ganz oft in dieser Art von Mainstream, sozusagen auch relativ flachem Mainstream-Feminismus, wo es so um Kitas geht und um weibliches Empowerment und all diese relativ banalen Sachen, die so unter Feminismus dann oft fungieren im Mainstream, da kommen Männer so kaum vor und ihre Bedürfnisse oder das, was sie da an spezifischen Problemen haben und wie sie spezifisch jetzt auf diese neue Welt reagieren sollen und wie sie sich, was ihre neuen Rollenvorbilder sind und so weiter. All das kommt sehr, sehr viel weniger vor, also es gibt sehr viel mehr Female Empowerment als sozusagen Empowerment von Jungs, jetzt anders männlich zu sein. Und da ist eine Leerstelle schon seit recht langer Zeit, oder?
Das würde ich genauso sehen und ich habe es auch so erlebt, dass kaum ist das Kind im Kindergarten, gibt schon ein Girls Day und es wird schon, was sind deine quasi Möglichkeiten und also definier dich, während das für Jungs und für Buben überhaupt nicht gemacht wird und das ist aber noch nie gemacht worden und ich weiß auch nicht genau, wem man da eine Mitverantwortung geben soll. Natürlich könnten Männer sich auch dafür interessieren, andererseits warum sollten sie da, also mehr vom Kuchen herzugeben und am Ende war das immer wieder auch ein Teil zu sagen, also Feminismus ist für alle was, aber natürlich musst du auch, also impliziert es, dass du was abgibst, also egal ob Plätze im Parlament oder Führungsjobs oder dafür was kriegst, wie Hausarbeit. Also so rasend attraktiv ist es ja jetzt nicht, dass die Männer sagen, sobald sie 14 sind, was ist eigentlich dieser geile Feminismus? Da muss ich mich auch mal dafür interessieren. Also ich will aber auch nicht sagen, da hätten wir Frauen oder unsere Vorgänger, Vorkämpferinnen, hätten die das nicht ein bisschen breiter und sozusagen geschlechterübergreifender denken sollen, weil ich glaube, es war so auch schon hart genug. Aber diese Leerstelle gibt es und die finde ich, um die muss man sich wahrscheinlich im Feminismus jetzt als nächstes kümmern, würde ich jetzt mal aufstellen. Und wenn du einverstanden bist, dann reich mal was ein in Deutschland und in Österreich.
Ich würde sagen, absolut ja, weil wenn wir das jetzt nicht machen oder wenn wir uns jetzt da nicht drum kümmern, also wenn man sich sozusagen nicht von feministischer Seite drum kümmert, ich sehe schon einige Männer, die sich um Männer kümmern, aber nicht in der Art und Weise, wie es mir gefällt. Mhm. Also die ganzen Rechtsradikalen wildern in diesem Gebiet.
Ja, und treffen da natürlich eben auf vulnerable und deswegen auch gut ansprechbare, ja, Opfer will ich nicht sagen, aber irgendwie vielleicht auch doch, weil ich glaube, dass es für Männer nicht ganz einfach ist. Aber ich habe momentan, wir hatten gerade in Graz, in Österreich, diesen schrecklichen Amoklauf. Und natürlich denkt man sich dann auch wieder, warum immer Männer und warum immer Buben und warum geht die ganze Gewalt dieser Welt immer ständig von Männern aus? Das ist vielleicht auch übertrieben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es da Antworten braucht. Sind wir ein bisschen vom Thema abgewichen, macht aber überhaupt nichts.
Aber ich bin völlig mit dir einverstanden.
Na gut, meine liebe Catherine, was ist denn unser Resümee? Wie ernst oder wie bedrohlich sind denn die Tradwives jetzt, Stand 2025?
Ich finde sie nicht bedrohlich, ich finde sie milde lustig. Ich sehe, wie man sie ausbeuten könnte. Da müsste der Algorithmus aber noch in dem Sinne, wie du ihn erwähnt hast, auch hinterher sein und damit was machen. Ich nehme die jungen Frauen nicht zwingend so wahr, dass sie sich in diese Fantasien hineinbegeben. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen mittleren Alters, ne? Also wir finden das irgendwie cool, weil wir sind so arms erschöpft und haben es nicht mehr geschafft, das gute Essen zu kochen und haben dann Takeout genommen und dann denken wir, wow, ich bin für eine schlechte Mutter. Und dann ist es irgendwie entspannend, auf Instagram jemanden zu sehen, der irgendwie alles sozusagen die Kuh selber melkt. Das ist irgendwie dann einfach schön. Aber drüber hinaus finde ich glaube nicht, dass sie gerade für jüngere Frauen nicht zwingend ein attraktives Modell sind. Und vor allen Dingen, sie sind ein ökonomisch nicht gangbares Modell. Also es ist nicht so, dass wenn meine Tochter jetzt sagt, ja, das finde ich super, ich will eine Tradwife werben, dann wird es leider wohl trotzdem so sein, dass es nicht funktioniert. Und dann in dem Sinne bleibt es halt Fantasie, so ein bisschen wie Hollywood früher. Mhm. Eine Villa hat auch nicht jeder.
Ja, genau, vielleicht kann man es so zusammenfassen, wie Hollywood früher. Das ist schön. Gut, so gehen wir gern aus dem Gespräch. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und deine Eindrücke und deine Perspektiven.
Ich danke dir.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr wollt, auch nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe und Baba.